When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Es ist ja so, wenn man heutzutage eine Geschäftsidee hat und ob das jetzt die Abnehmspritze ist mit Elon Musk, der das promotet hat, oder Glow Coffee mit Promis, man kriegt alles an den Mann. Aber Kollagenpulver, das ja im Magen dann zersetzt wird von der Säure, das soll dann jünger und schöner machen. Ja, das ist eine tolle Werbeaussage. Daran glaube ich nicht. Aber kann es schädlich sein?
Dr. Matthias Riedel. Gesünder leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde. Was wären wir ohne euch und ohne eure Fragen? Die wollen wir heute nämlich mal gesammelt wieder beantworten. Ich bin Elisabeth Jessen und habe eure Fragen alle gesammelt und beantworten wird sie wieder Dr. Matthias Riedel, Ernährungsdoc, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg und Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund. Willkommen im Studio, Herr Riedel.
Ja, danke.
Wollen wir gleich mal anfangen? Wir haben nämlich einiges abzuarbeiten. Uns haben viele Frauen, ein paar Männer auch geschrieben heute, in der Minderheit, die so ganz konkrete Fragen für ihre Ernährung haben. Und deshalb glaube ich, ist es für viele heute interessant, weil sie das auch in ihr eigenes Ernährungskonzept wahrscheinlich integrieren können. Ich fange jetzt mal an mit Nicoles Frage. Sie schreibt, folgende Frage treibt mich langsam zur Verzweiflung. Ich führe hierüber rege Diskussionen mit Freundinnen, denen es ähnlich geht. Die wollen nämlich wissen, wie lassen sich die Ernährungsempfehlungen von Dr. Riedel vereinbaren? Nicole schreibt, ich habe im Jahr 2020 eine Ernährungsumstellung gemacht und dank Verzicht auf Zucker und Getreide und viel Gemüse 30 Kilo abgenommen. Bei 100 Gramm Kohlenhydraten am Tag, die ich esse, erreiche ich die empfohlene Eiweißmenge nur mit Proteinshakes oder täglichem Fleischkonsum. Pflanzliche Eiweißquellen wie Hülsenfrüchte mögen gesünder sein, haben aber sehr viele Kohlenhydrate. Wie geht das zusammen? Insbesondere, wenn man nur zwei Mahlzeiten isst.
Tja. Ja, ich finde.
Also, jetzt sind Sie dran.
Ja. Ich finde, ich liebe Fragen, auch wenn ich Vorträge halte, dann animiere ich auch immer dazu, Leute, kommt mit euren Fragen, weil das, was ich euch präsentiere, das ist zwar das, was ich annehme, was auch wirklich wichtig ist, aber ich freue mich immer über Fragen, weil sie zeigen, ich mache ja diesen Podcast für Leute und ich will wissen, was die Leute denken. Und deshalb finde ich die mag ich besonders gern, diese Hörerfragen. Und hier wird ja eins deutlich. Also erstmal schon mal Gratulation, 30 Kilo abgenommen. Es geht, ja. Aber die Frage ist, was sind denn meine Ernährungsziele? Und da offenbart sich hier ein Problem. Tatsächlich ist lange Zeit immer empfohlen worden, du musst so und so viel Prozent deiner Ernährung, deiner Kalorien als Kohlenhydrate essen, so und so viel als Fette, so und so viel als Eiweiße. Wir sind davon weg. Und hier zeigt sich auch, wie unsinnig das ist, eine 100 Gramm Maximaldosierung von Kohlenhydraten am Tag zu definieren, weil man dann am Ende ein Problem kriegt, nämlich man kriegt einfach einen Eiweißmangel. Weil wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, dann müsste ich jetzt, auch wenn ich auf Fleisch verzichten wollte, müsste ich mehr Nüsse oder auch Hülsenfrüchte essen, so, und dann geht der Kohlenhydratanteil wieder hoch. So, jetzt stelle ich die wichtigste Frage überhaupt in diesem Zusammenhang. Ja, und warum ist das schlimm? Wenn der Kohlenhydratanteil steigt, weil ich Hülsenfrüchte esse, es ist nämlich nicht schlimm. Weil wir sind nämlich völlig weg von der Betrachtung von Kohlenhydraten als Kohlenhydrate sind böse. Es kommt auf die Qualität der Kohlenhydrate an. Wenn ich die Kohlenhydrate als ein Brötchen esse, was ich beim Discounter kaufe, dann sind das wirklich schlechte Kohlenhydrate mit hochverarbeitetem Weißmehl. So. Oder wenn ich Kuchen esse. Wenn ich aber die Kohlenhydrate zu mir nehme als Hülsenfrüchte, als Nüsse, dann stimmt das nicht. Dann brauche ich Kohlenhydrate nicht zu reduzieren. Anders ausgedrückt, wir müssen die Ziele anders formulieren. Ich brauche, weiß jetzt nicht, wie viel sie wiegt, aber nehmen wir mal an, sie wiegt 70 Kilo oder 60, dann braucht sie am Tag 70 Gramm Eiweiß. So, das ist ein wichtiges Ziel, das ist das Ziel des Tages. Wir sprechen nicht über Kohlenhydrate. Dann brauchen wir 500 Gramm Gemüse und dann ist die Menge der Kohlenhydrate völlig egal, wenn ich jetzt nicht noch viel Brot oder Kartoffeln oder Nudeln oder Reis dazu esse. Das brauche ich gar nicht. Mit dem Eiweiß aus, egal Fleisch, Milchprodukte oder Hülsenfrüchte und Nüssen, da muss ich mein Tagesziel erreichen. Wenn ich das Tagesziel erreicht habe, bin ich satt und ich habe weniger Appetit auf anderes. Ich würde dieses 100 Gramm Ziel Kohlenhydrate streichen, weil es in der Tat, wie sich hier auch sagt, sie sagt ja, ich habe so viel Ernährungswissen, aber ich finde es unmöglich, das umzusetzen. Das ist es. Es ist unmöglich umzusetzen. Und hier sehe ich auch noch, sie benutzt einen Tracker. Es gibt da viele Tracker. Ich würde tatsächlich die Ernährung analysieren mit der MyFoodDoctor-App. Da ist ja ein Tracker auch mit drin. Aber da sind dann die echten Ziele auch drin, wie wir sie einhalten sollten. Und da kann man einmal seine Ernährung checken, ob man damit richtig liegt und auch seine Ernährung coachen. Aber die herkömmlichen Tracker sind immer sehr stark Kohlenhydrat fixiert, Kalorien fixiert. Und das ist tatsächlich von gestern.
Andrea, die uns geschrieben hat, hat ein ähnliches Mängelproblem sozusagen. Andrea hat geschrieben, Sie, Herr Riedl, sagen immer, von Gemüse darf man so viel essen, wie man möchte. Hier gäbe es keine Obergrenze. Da ich Gemüse liebe, komme ich dieser Empfehlung sehr gerne nach. Immer öfter mache ich jetzt aber die Erfahrung, dass ich, wenn ich ausnahmsweise mal etwas weniger Gesundes esse, ebenfalls nur noch von größeren Mengen satt werde. Kann das daran liegen, dass sich mein Magen sehr gedehnt hat und der physikalische Sättigungsimpuls nun bedeutend später eintritt? Und sie hat da ein Beispiel, wenn sie mit Freundinnen Pizza essen geht, dann schaffen die meisten ihrer Freundinnen keine ganze Pizza und sie isst dann immer noch die übrig gebliebenen Stücke der anderen, weil sie sich immer noch nicht satt fühlt von ihrer Pizza. Und ähnlich ist das, wenn es Kuchen gibt, dann isst sie dann auch immer noch mehr Kuchen als die anderen. Und Salat und Wasser vor dem Essen und langsames Essen mit viel Kauen hat nicht geholfen. Mhm. Soll ich nun meine Gemüseportion von 500 Gramm pro Portion wieder verkleinern oder was schlagen Sie vor?
Also Andrea hat tatsächlich ein Sättigungsproblem. Das hat sie sehr, sehr schön rausgearbeitet. Mhm. Finde ich ganz toll. Ich freue mich auch immer wieder, wie differenziert und sehr weise eben viele Hörerinnen auch mit ihrer Ernährung umgehen. Und das, was sie hier alles gefühlt hat und auch spürt, das stimmt alles. Ja, es gibt hier ein Problem mit der Sättigung. Wenn ich noch die Pizza der Freundin weiter essen kann, die da was übrig gelassen haben, dann hat man ein Problem damit. Möglicherweise ist die Magendehnung hier sehr spät dabei, einen Sättigungsreiz zu geben. Das heißt, hier ist die Magendehnung allein nicht gut ausreichend, weil nämlich die Maßnahmen langsam kauen, ne, weil Sättigung tritt ja erst nach 20 Minuten.
Wasser vor dem Essen,
hat alles nichts geholfen. Ich tippe hier tatsächlich auf die Eiweißmenge, weil Eiweiß ist noch ein viel größerer Sättiger als die Magendehnung durch Gemüse. Mhm. Mein Tipp wäre einmal zu mappen, wie viel Eiweiß esse ich und wie viel entfällt da auf die einzelne Mahlzeit. Und dann würde ich hier den Eiweißanteil ein bisschen hochschrauben, um die Sättigung zu verstärken. Das kann man entweder selber ausrechnen oder man gibt seine Ernährung in die MyFoodDoctor-App ein und dann kriegt man ja am Ende des Tages immer seinen Resümee, so viel Gemüse, so viel Zucker, so viel Eiweiß, so viel Kohlenhydrate, auch so viel Kalorien sind natürlich auch mit dabei, aber es zentriert sich nicht auf die Kalorien, sondern es zentriert sich auf die Sättiger und das ist klar, Gemüse, ja, das hat sie hier auch schon eingesetzt, richtig, aber auch Eiweiß, Ballaststoffe, auch das ist noch ein wichtiger Faktor. Mhm. Gemüse ist nicht so ballaststoffreich, dass ich meine Ballaststoffmenge damit erzielen kann, also die muss man auch mappen. Und das macht eben die MyFoodDoctor-App auch sehr gut. Dann kann man sagen, also Öle kann man da noch was machen. Öle verzögern die Magenentleerung. Eiweiße kann man da noch was machen. Ballaststoffe, ist da noch Luft nach oben. Und das würde ich einmal ausprobieren. Das würde hier sicherlich was bringen. Aber sehr gut. Ich freue mich über solche wirklich sehr, sehr differenzierten Fragen. Und das war vor 10 Jahren noch nicht so. Das ist wirklich besser geworden in Deutschland, ja, toll.
Anja hat uns geschrieben, ich höre sehr viel über Diabetes und Übergewicht etc., was natürlich unsere Volkskrankheiten sind und finde es auch sehr interessant. Punkt. Ich bin jetzt 49 Jahre und habe vor 2 Jahren meine Diagnose MS bekommen. Täglich muss ich Tabletten Vumerity, ist das richtig ausgesprochen? Ja, zu mir nehmen.
Ja.
Ich habe schon sehr viel über diese Krankheit gelesen und versuche mit meiner Ernährung auch gegen die Schübe zu kämpfen. Leider liest man immer unterschiedliche Aussagen. Der eine Artikel sagt zum Beispiel, Eier darf man essen, der andere Artikel sagt nein.
Ja, ja. Also die Erkrankung Multiple Sklerose ist einfach zu gefährlich, als dass man das so sich aus dem Netz so zusammenreimen kann. Ich würde mich da tatsächlich in die Hände begeben von jemanden, der Erfahrung hat in der Ernährungstherapie bei MS. Das sind nicht viele. Vielleicht auch nochmal da der Hinweis auf unsere MS-Patienten, die wir bei den Ernährungsdocs gesendet haben. Da kann man auch schon mal ein bisschen valide Informationen bekommen. Aber die Kasse zahlt eine Ernährungstherapie. Ich würde einmal schauen nach einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin beim Bund Deutscher Ernährungsmediziner, BDEMDE. Wenn tatsächlich keine Schwerpunktpraxis aufzutreiben ist, die eine fundierte Ernährungstherapie bei MS machen kann, dann würde ich sagen, einfach beim Medikum Hamburg melden. Wir machen auch Videoberatung. Warum? Wir haben diverse Fälle, wo wir diese schubweise Verschlechterung der MS stoppen konnten und die Schübe geringer, seltener oder ausgefallen sind und darauf kommt es an. Die Idee, die dahinter steckt, ist, das mal kurz umreißen, dass Ballaststoffe aus der Ernährung von den Darmbakterien in kurzkettige Fettsäuren verwandelt werden. Die wandern zum Gehirn und dienen dort den Nervenreparaturzellen als Nahrung. Das heißt, je besser unsere Nervenreparaturzellen versorgt sind mit den Ausscheidungsprodukten der Darmbakterien, die sie aus den Ballaststoffen ja verarbeiten, desto besser für die MS, für diese Zerstörungsprozesse. Nun muss man auch sagen, gleichzeitig greift hier aber auch, MS ist eine entzündliche Erkrankung, gleichzeitig greift hier antientzündliche Ernährung. Die muss man richtig gut erlernen. Und da sind auch wieder Ballaststoffe antientzündlich wirksam, auf der einen Seite. Und da zitiere ich eine ganz neue Studie. Man hat im Tierversuch, aber auch im Menschenversuch nachweisen können, dass Weizen Symptome der MS verschlechtern kann. Deshalb muss man jetzt hier sehr genau gucken. Hier muss man an die Ernährung ran und zu den Eiern. Wenn der Rest stimmt, kann man auch mal ein Ei essen. Aber in der Tat sind Eier entzündungsfördernde Lebensmittel. Aber hier muss ein ganzes Konzept ran, weil hier geht es darum, die Krankheit einzuengen, einzugrenzen und den Progress zu verlangsamen. Deshalb mein dringender Rat hier ist tatsächlich eine Profiarbeit dran. Man kann es auch mit der MyFoodDoctor-App versuchen, aber ehrlich gesagt mit 49 Diagnose MS, da hat man keine Zeit zu verlieren. Ab in die Profi-Hände und es gibt viele tolle Ansätze. Und hier nochmal, wir können direkt aus den Studien, auch wenn es kleine Studien sind, die direkt umsetzen, weil wenn ich jetzt eine Ernährung mache mit weniger Weizen, ja, also ist sie gesünder. Allemal ist sie gesünder. Und wenn die MS auch noch davon profitiert, umso besser. Antientzündlich mit dazu, ballaststoffreich, das sind viele, viele Elemente, bei denen wir eine Verbesserung der MS sehen.
Also lieber Dr. Riedl, als Dr. Google, liebe Anja, schön, dass du uns gefragt hast und die Antwort war hoffentlich hilfreich. Elisabeth hat uns geschrieben, eine Namensvetterin. Dank der großartigen Bücher und der Podcast habe ich im letzten Jahr circa 15 Kilo abgenommen. Seit 2 Monaten bin ich auch Nutzerin der Ernährungs-App. Jetzt zu meiner Frage. Ich nehme seit einigen Wochen die Chlorella-Alge. Diese wurde mir von einer Freundin empfohlen. Die Alge soll die Leber entlasten. Und nachdem sie jetzt immer tiefer in das Thema artgerechte Ernährung eingetaucht ist, fragt sie sich, ob die Einnahme der Alge wirklich so gesund ist und ob nicht vielleicht einfach nur ihr Geldbeutel geschröpft wird dadurch. Vielleicht sei sie mit ihrem Hafer- oder Mariendisteltee besser dran.
Also ja, erstmal hier auch mal Gratulation, 15 Kilo abgenommen. Und toll auch, dass Elisabeth die MyFoodDoctor-App benutzt. Das hilft ihr sicherlich mehr, um in die Richtung der antientzündlichen Ernährung zu kommen. Man kann Chlorella-Alge auch verwenden, ja. Es gibt Hinweise darauf, dass es leberreinigend oder gut für die Leber sein könnte, auch antientzündlich. Allerdings, ob es die Kraft der artgerechten Ernährung im Sinne einer antientzündlichen Ernährung erreicht, das wage ich zu bezweifeln. Und ich warne auch immer davor, Einzelelemente rauszugreifen und zu sagen, ich nehme jetzt das Nahrungsergänzungsmittel und davon erhoffe ich mir diesen großen Effekt. Investiert lieber in eine gleichbleibend gute, artgerechte, antientzündliche Ernährung, da habt ihr mehr von. Das ist ja auch nicht ganz billig. Man muss aber dazu nochmal sagen, es gibt bei den Algenpräparaten, muss man immer sehr genau ins Detail gucken. Es gibt also Meeresalgen beispielsweise, das ist hier keine, die sind sehr, sehr stark jodhaltig. Das ist für Menschen mit einer Schilddrüsenerkrankung da wieder kritisch. Das betrifft jetzt diese Alge nicht. Es gibt aber auch Verunreinigungen, die immer wieder von denen immer wieder berichtet wird. Also ich rate jetzt nicht unbedingt zur Chlorella-Alge. Wenn man es nimmt, hat das möglicherweise einen positiven Effekt. Aber wenn wir jetzt auch nochmal den finanziellen Beitrag betrachten, spricht da nicht so viel für.
Dann hat uns Christoph geschrieben. Er hat uns erstmal mit Lob überschüttet. Das freut mich total. Er hat uns wirklich ganz nett geschrieben und geschrieben, das ist auch sein Lieblingspodcast.
Toll.
Und hört uns sehr gerne und sagt, es müsste dringend ein Fach für Ernährung in der Schule geben.
Super, genau. Christoph, genau.
Seine Frage jetzt. Ich mache 4 bis 5 Mal die Woche Sport, Oberkörper- und Bein- und HIIT-Training. Was auch immer das ist.
High Intensity.
Ah, danke, danke, ja. Danke. Ich bin nicht so modern in meinem Fitnessstudio.
Ja.
So wie im Sommer Bergsteigen. Herr Dr. Riedl hat empfohlen, seinen Eiweißshake mit Mandelmus, Nüssen, Haferflocken und Milch oder Sojamilch selbst herzustellen. Wäre es möglich zu erfahren, wie groß die Menge sein darf bzw. soll?
Also man kann damit, wenn es jetzt ein großer, muskelstarker Mann ist, auch durchaus bis zu 30, 40, 50 Gramm Eiweiß in dem Shake unterbringen. Und dann hat man tatsächlich eine vollwertige Mahlzeit. Das ist gerade für so Bergwanderer auch gar nicht schlecht. Mhm. Hat man was dabei, was man trinken kann, hat auch gleichzeitig eine Mahlzeit, die auch wirklich lecker schmeckt. Und ich glaube, bei dieser Folge werden wir jetzt einfach mal einen schönes Rezept zeigen für einen Hafer oder für einen Eiweißdrink. Das machen wir am Ende der Sendung.
Das,
ja?
Machen wir, ja. Genau. Also da, Christoph, ein bisschen, ja, Geduld noch. Nachher bist du dran, dann kriegst, ja, du ein wunderbares Rezept.
Also wir haben auch ganz viele Varianten davon. Ja. Deshalb, man kann auch selber mit experimentieren. Aber ich habe eine mitgebracht hier aus dem Hafer Masterplan. Und die schauen wir uns dann mal ein bisschen genauer an.
So, jetzt wollen wir unsere Zuhörer nicht irritieren, weil das Rezept gibt's immer am Schluss.
Ja, immer
auch
am Schluss.
Heute gibt's, ja, das Rezept am Schluss. Aber Christine hat uns über YouTube geschrieben. Glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Sie schreibt, zum Süßen nehme ich Erythrit. Ist der Ersatzzucker gesund?
Ja, also tatsächlich über allem, was wir süß machen, braut sich übel was zusammen. Die Süßstoffe allgemein sind sehr, sehr, sehr in Verruf geraten. Das, was wir bei den Süßstoffen an Daten bekommen, reicht sogar hin bis zur Veränderung des Fettgewebes, Störung des Immunsystems, natürlich auch Veränderung der Darmflora und auch Förderung des Übergewichts und auch Förderung von Typ-2-Diabetes. Das ist das, womit sich die Süßstoffe herumschlagen müssen. Nicht so Erythrit. Erythrit und Xylit sind da außen vor. Nun muss man aber dazu sagen, dass bei Erythrit jetzt erste Studien den Verdacht, Ausrufungszeichen, auf eine Förderung der Arterienverkalkung vermuten lässt. Das sind Vermutungen, das ist Verdacht, das ist alles sehr Frühstadium. Ich würde jetzt Erythrit nicht wegschmeißen, aber ich würde mir überlegen, ob ich nicht auch Xylit verwenden kann, den Birkenzucker. Für den gibt's derzeit überhaupt keine Verdachtsmeldung. Muss man sagen, jetzt wollen wir noch nicht gleich den Stab über Erythrit brechen. Aber ich würde sagen, wenn so gefragt, ist Erythrit gesund? Immer Xylit ist möglicherweise gesünder. Und von den anderen Süßstoffen, um an dieser Stelle das nochmal zu sagen, da ist wirklich der Stab gebrochen. Es ist einfach so, die künstlichen Süßstoffe sind für mich in meiner Bewertung erledigt. Und wir müssen jetzt nur jeder Einzelne gucken, wie er das vermeidet, durch Fertigprodukte noch zu sich zu nehmen. Jeder Bürger wird damit belastet, ob er es nehmen will oder nicht. Es ist in Gewürzgurken drin, überall. Man kann sich gar nicht erwehren. Und hier hat die Nahrungsmittelindustrie die große Aufgabe, das aus ihren Gerichten zu verbannen. Aber Erythrit und Xylit kann man noch verwenden.
Ich erinnere aber auch noch an unsere Folge zum Zucker. Da haben wir ja mal eine ganze Folge zugemacht. Ich glaube, da ist auch noch viel Informatives drin enthalten. Maja hat uns auch geschrieben via YouTube, Erdnüsse, Erdnussmus und andere Erdnussprodukte sollen doch zu viel Arachidonsäuren haben. Als Autoimmunerkranke sollte man sie meiden? Fragezeichen. Wie bewerten Sie das?
Besser ist Mandelmus, das ist richtig. Wenn man autoimmun erkrankt ist, und das sind 10% der Bevölkerung, dann würde ich lieber Mandelmus nehmen. Ja. Ist gesünder.
Dann hat uns Dominique geschrieben. Sie ist Kinderärztin in der Schweiz. Ich habe mir auch schon nett mit ihr hin und her geschrieben. Ach, ja. Wir kennen uns schon ein bisschen länger jetzt über Mace sozusagen. Sie hat sich bedankt für die tolle Folge zu den Fetten und sagt, ich habe mich etwas erschrocken, wie schlecht meine Werte sind und werde nun sicher etwas ändern. Sie hat aber zwei konkrete Fragen. Und zwar geht's um Kollagenpulver, das man zum Beispiel in den Kaffee mischen kann. Das gibt dann den Glow Coffee, bekannt durch viele Promis. Ist mir auch schon in den sozialen Medien begegnet. Und das soll ja schöner und jünger machen. Also ob es jünger macht, das glaube ich nicht. Ob es schöner macht, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall macht irgendjemand damit Kasse. Ihre Frage, abgesehen davon, dass es eventuell nicht hilft, kann es schädlich sein? Es sind ja wohl Schlachtabfälle und dazu noch relativ hoch verarbeitet.
Also
klingt super.
Ja, klingt super. Klingt nach einem super Geschäftsmodell. Marketing. Es ist ja so, wenn man heutzutage eine Geschäftsidee hat und ob das jetzt die Abnehmspritze ist mit Elon Musk, der das promotet hat, oder Glow Coffee mit Promis, man kriegt alles an den Mann. Aber Kollagenpulver, das ja im Magen dann zersetzt wird von der Säure, das soll dann jünger und schöner machen. Ja, das ist eine tolle Werbeaussage, daran glaube ich nicht. Aber kann es schädlich sein? Ich kenne die Produktionsprozesse dabei nicht, aber ich habe bei der Industrie große Bedenken, dass die sauber arbeiten, dass es dort nicht zu Mineralölverunreinigungen kommt und dass man die Gesundheit der User oder der Verbraucher im Auge hat. Ich glaube nicht, dass es schädlich ist, aber ich würde es nicht machen. Es sind hochverarbeitete Produkte, die keinen nachgewiesenen Nutzen haben. Nein.
Also ich würde auch sagen, wenn Dominique irgendwie in den Bergen wandern geht, hat sie mehr davon.
Ja.
Das ist auch gut für den Turn, weil das wird richtig gut durchblutet, wenn man sich anstrengt. Ja. Ist wahrscheinlich gesünder, oder?
Aber in der Schweiz muss man auch an den Sonnenschutzfaktor achten, weil Sonne ist tatsächlich leider immer noch der große Hautalterer überhaupt. Da kann ich ein Lied von singen. Meine Zeit, die ich auf dem Meer verbracht habe, das setzt der Haut so zu.
Okay.
Und in den Bergen ja sowieso nochmal. Ja.
Also Sonnenschutz nicht vergessen, aber den Glow-Coffee lieber ohne Glow trinken. Ja. Zweite Frage von Dominique betrifft den Bauchumfang. Sie ist recht groß, schreibt sie, 1,78 und hat einen Bauchumfang von 85 Zentimetern. Sie schreibt, ich habe kaum Taille und bin insgesamt eher muskulös und kräftig gebaut. Ich wiege 75 Kilo. Gemäß den Richtlinien wäre das ja schon ein kritischer Umfang. Muss ich da etwas machen?
Ja, tatsächlich ist das so. Ja, das ist ganz gemein, gerade auch für die Menschen, die so ein bisschen eher kräftiger daherkommen. Ich weiß, was sie meint, auch wenn sie eher muskelkräftig ist. Und es ist ja so, wenn ich mehr Bauchmuskulatur habe, dann trägt die natürlich auch im Bauchumfang auf. Ja, ich würde jetzt hier nicht so kritisch sein. Das kann tatsächlich sein, wenn man so eine wirklich muskelkräftige Frau ist, die gibt es. Gar nicht mal so selten, die richtig Power haben auch, dann kann es sein, dass wir mit den 85 noch ganz gut liegen. Und da kriegt dann vielleicht so eine kleine Asiatin locker ihre 75 Zentimeter geschenkt, weil sie einfach sehr zart ist, ne? Und das ist ungerecht. Und die eine ist 1,80 groß und die andere ist 1,58. Das ist ungenau. Hier tatsächlich kann das so sein, dass es ungenau ist. Ich würde empfehlen, einmal eine Körperfettmessung machen mit der Bioimpedanz. Analyse. Das bieten viele Ernährungsberater an, aber auch Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin. Und dann sieht man es ganz genau, weil es kommt ja, was wir wissen wollen, ist denn der Bauchumfang durch das innere Bauchfett begründet? Mhm. Das kann ich messen. Ja? Und wenn ich da kein inneres Bauchfett habe oder fast nichts, dann sind die 85 Zentimeter völlig in Ordnung.
Gut, also liebe Grüße in die Schweiz. Wir freuen uns, da haben wir nämlich auch eine große Anhängerschaft und viele, die uns immer zuhören und zuschauen.
Leider haben wir die App da noch nicht, ja, aber ich kann schon mal.
Ja, also gibt's was Neues?
Genau, es gibt. Also wir kämpfen uns ja mit der Zulassung für die Krankenkassen in Deutschland und sage und schreibe, man muss dann den Bildschirm von allen App-Bildern muss man einmal abfotografieren und einreichen. Das sind mehrere hundert Bilder. So ist das in Deutschland. So funktionieren die Behörden. Die wollen sozusagen die App, die haben sie gar nicht mal richtig. Die wollen sie jedes einzelne Bild abfotografiert haben. Das sind riesige Dateien. Also da arbeiten wir noch dran. Aber wir rechnen, dass wir in diesem Jahr eben die Zulassung noch bekommen. Und dann kümmern wir uns, liebe Schweizer, liebe Österreicher und liebe Englischsprechende, kümmern wir uns um die europaweite Zulassung. Mhm. Wir werden dann auch eine englische Übersetzung machen. Damit rechne ich Mitte 2024, dass wir dann uns um die internationale Zulassung auch kümmern. Aber wir müssen erstmal tatsächlich diese deutsche Zulassung bekommen, weil wir müssen, dann sind wir Kassen zugelassen und dann werden wir damit ein bisschen Geld ansammeln, das wir dann verbrauchen, um die internationale Zulassung hinzubekommen. Also, ja, Bürokratie, ne? Ja.
Dann haben wir noch Bianca. Bianca schreibt, Intervallfaste. Sie isst also um 10 Uhr Frühstück, isst dann Mittagessen mit den Kindern gegen 13 oder 13.30 Uhr und um 17 Uhr, 17.30 Uhr hat sie ein kleines Abendessen, wenn sie dann noch hungrig ist. Ich gehe jeden zweiten Tag morgens gegen 9 Uhr für circa eine Stunde joggen. Diesen Rhythmus habe ich nun seit über 6 Monaten sehr konsequent. Ich merke jetzt aber immer öfter während des Laufens, dass ich richtig echten Hunger habe und mich dies beim Laufen spürbar beeinträchtigt. Da ich mit vollem Magen aber nicht laufen kann, möchte ich mein Frühstück auch nicht vorziehen. Das Laufen zu verschieben ist in meinem Alltag auch nicht möglich. Jetzt meine Frage. Wenn ich das Intervallfastenfenster nach vorne ziehe und an den Lauftagen zum Beispiel um 7 Uhr einen kleinen Teil des Frühstücks essen würde, dann wäre das doch eigentlich ein Snack und nicht gut, oder? Noch zur Info, ich bin 49 Jahre, 1,68 groß und wiege 60,6 Kilo. Sie hat auch die MyFoodDoctor-App und hat Abnehmen als Ziel eingegeben, wegen eines Bauchumfangs von 90 Zentimetern. Irgendeine Stellschraube passt nicht, habe ich das Gefühl.
Also, ich würde es einmal hier ist tatsächlich, jeder Mensch ist ja wirklich anders. Und wenn Abnehmen tatsächlich das Ziel ist und wir hier keine entzündliche Erkrankung vorliegen haben, wofür ich dann Intervallfasten auch immer sehr empfehlen würde, es wird ja hier nur jeder zweite Tag gegen 9 Uhr gejoggt.
Immerhin,
ja. Nee, ich sag's nur, man ja, könnte ja, jetzt ja, mal. Ja, ja. Man, nee, das will ich jetzt nicht abwerten. Genau. Oh, nicht jeden Tag? Nee. Nein, nicht klar. Jeden zweiten Tag, oh Gott, das ist wirklich viel. Ist auch gut. Ich würde es einmal ausprobieren, ob das tatsächlich eine Änderung bringt. Tatsächlich sind wir manchmal eingeengt. durch Tagesabläufe und können gar nicht anders. Ich kenne das selber. Ich habe auch das Problem, wenn ich morgens Sport mache und ich nicht so eine halbe oder ganze Banane gegessen habe, 1-2 Stunden vorher, bin ich nicht so leistungsfähig. Das Gleiche gilt auch, wenn ich nicht genug getrunken habe. Ich würde es mal Folgendes versuchen. Manchmal ist es auch ein Flüssigkeitsmangel, gerade am Vormittag. Mhm. Am Vormittag haben wir einen Flüssigkeitsmangel. Erstmal versuchen, mit ausreichend Flüssigkeit vorm Joggen, sozusagen, hier würde ich schon auf 500 bis 700 Milliliter gehen, mal zu gucken, ob dann dieses Hungergefühl weg ist und die Leistung gebessert ist. So, und wenn es das nicht war, dann würde ich tatsächlich mal mit einem Snack operieren, weil dann müsste man tatsächlich das Intervallfasten jeden zweiten Tag nicht machen oder anders terminieren. Es ist dann leider so, wenn das Joggen nicht nach hinten zu verschieben ist, was sie ja sagt. Aber für eine Stunde Joggen, das ist tatsächlich die Grenze, wo wir fast schon während des Joggens was essen würden. Weil das wäre jetzt auch noch mal eine Alternative. Wir sagen, bis zu einer Stunde Sport muss man Kohlenhydrate nicht auftanken. Aber wenn hier aber offenbar Hunger besteht, ist die Frage, ob man nicht diesen kleinen Snack beim Laufen absolviert. Aber
stelle
sie will,
mir aber ein bisschen komplizierter.
Ja, ist ein bisschen komplizierter.
Stelle ich mich dann hin und knusper meinen Riegel oder?
Ja, eine Banane mit dabei.
So? Na ja, gut, das geht relativ schnell.
Weil sie sagt auch, dass sie dann Seitenstechen kriegt. Schwere Gefühl. Also ich brauche auch eher den Abstand von der Mahlzeit. Ich würde es einmal ausprobieren, ob so eine Zwischenmahlzeit um 7 dann die Leistungsfähigkeit verbessert. Wenn es das ist, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und das Intervallfasten entweder sehr, sehr spät am Abend beginnen, sehr, sehr früh am Abend beginnen und oder man lässt es halt jeden zweiten Tag ausfallen. Das wäre die Alternative. Also das kann man ausprobieren.
Damit haben wir, glaube ich, wieder einige Leute glücklich gemacht heute, dass sie jetzt endlich ihre Antworten kriegen. Ich rufe ja gar nicht mehr auf, dass ihr uns welche schickt, weil die kommen sowieso. Aber wenn jemand ein dringendes Anliegen am Herzen hat, also elisabeth.jessen@funkemedien.de, bin ich jederzeit ansprechbar. Und wenn es mir nicht irgendwie durchrutscht, dann antworte ich eigentlich auch immer.
Der Ernährungsmythos.
Wir haben heute noch einen Ernährungsmythos, haben wir ja immer, weil dadurch lernen wir auch immer dazu. Und der heutige Ernährungsmythos ist, Eiweiß vor dem Essen hilft, den Blutzuckerspiegel niedriger zu halten.
Ja, also tatsächlich Eiweiß hat bei uns hormonelle Auswirkungen. Ich esse Eiweiß, der Körper merkt das und er scheidet dann ein Darmhormon aus, das ganz, ganz verwandt ist mit dem Darmhormon, das man auch als Abnehmspritze verkauft. Und dieses Darmhormon meldet dann im Gehirn, du bist satt. Und hilft der Bauchspeicheldrüse beim Blutzucker senken. Das heißt, wenn ich früh diesen Eiweißreiz setze, ist die Bauchspeicheldrüse schon dabei, den Blutzucker zu senken. Und gleichzeitig wird der Appetit gebremst. Und das insgesamt hält den Blutzuckerspiegel niedriger. Ja, Eiweiß hat da tatsächlich eine positive Wirkung.
Also sollten Diabetiker dann auch vorher Eiweiß essen, bevor sie eine richtige Mahlzeit essen?
Also wenn es passt, könnte man, ich will jetzt kein Dogma aufstellen, weil dann heißt es, ja, Dr. Riedler hat gesagt, ich muss jetzt erst das Eiweiß essen, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Das ist ja, soll
aber
ja Spaß machen.
Joghurt vorneweg zum Beispiel?
Ja, also wenn es gibt ja viele, also es gibt ja die, meine Frau isst immer erst den Salat. Das passt ganz gut, den esse ich immer zum Schluss, dann sage ich, ich esse das, was übrig bleibt, ja. Und ich esse typischerweise immer das, was schnell kalt werden kann. Ich mag kein kaltes Essen und das ist dann häufig auch die Fleischbeilage, die esse ich dann früher. Also ich mag kaltes Essen nicht. So, also wer die Wahl hat und dem es egal ist, dann eher zieht das Eiweiß nach vorne, weil das macht euch auch satt. Gemüse muss auch, ja, Magendehnung. Ne? So, und wenn dann am Ende noch Kartoffeln, Reis und Nudeln übrig bleibt, dann lasst sie liegen. Ja, das hält den Blutzucker noch glatter.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedl.
Ja, danke. Und wir haben natürlich vorhin ein Rezept versprochen. Und zwar haben wir das dem Christoph versprochen. Aber das wird nicht nur Christoph schmecken, sondern auch anderen Leuten, denke ich.
Ganz genau, ganz genau. Und zwar ist dieses Rezept aus dem Hafer Masterplan. Das ist wirklich ein wochenlanger, monatelanger Bestseller. Der arbeitet mit Haferflocken eben hier nochmal. Das so sieht der Smoothie aus. Ja, total lecker. Hier mit Beeren, so, ja. Ich weiß ja, Elisabeth Jessen muss ich immer, sie mag eigentlich immer eher lieber so Gemüsegerichte.
Ich mag immer lieber was zu kauen. Aber ja,
sie mag die Eiweißshakes nicht so gern. Nee, aber
Christoph freut sich, ja, und andere freuen sich auch.
Ich erzähl mal so, also wir brauchen 200 Gramm Beerenmischung, ja, da kann man das haben, was man nur aus der Tiefkühle hat oder frisch. Eine Banane beispielsweise, 60 Gramm zarte Haferflocken, das sind besser als die groben. Ein Esslöffel geschälte Hanfsamen, ein Esslöffel dunkles Mandelmus. Jetzt kann man aber auch, wenn man mehr Eiweiß drin haben will, 2 Esslöffel machen, ja. Und man kann es mit Sojadrink anrühren. Und wenn man will, das noch mit Minzeblättern garnieren, dann kann man das sogar schon als richtigen Nachtisch servieren. So, und das wird dann vermengt. Das, was ich gerade aufgezählt habe, enthält 17 Gramm Eiweiß. Wenn wir jetzt mehr Haferflocken und mehr Mandelmus reintun, kommen wir auf 25 oder 30 Gramm. Und das kann man dann ganz beliebig auch für sich dosieren. Und wir haben auch in den 80 besten Lieblingsrezepten auch andere Smoothies noch drin. Also schaut mal rein. Wir haben also in allen Rezeptbüchern auch andere Alternativen. In den 80 besten Rezepten sind auch nochmal Smoothies drin, für den, der ein bisschen Abwechslung haben will. Und ich bin auch ein Fan. Ich benutze die selber nach dem Sport. Habe ich eben zusätzliche Eiweißzufuhr, die direkt mit dem Sport zusammenhängt. Das wirkt dann Muskelaufbau fördern. Das muss man ja in meinem Alter ja sowieso auch beachten, dass man die Muskeln nicht zu sehr abbaut. Ich bin ein großer Fan davon, weil wir da nämlich auch die tollen pflanzlichen Eiweiße super mit unterbringen können. Das hier ist pflanzliches Eiweiß pur. Und wir essen zu wenig pflanzliche Eiweiße. Deshalb ist es eine super Möglichkeit, unseren Pflanzeneiweißpool zu erhöhen. Und wir haben mit dabei Spurenelemente, Vitamine, jede Menge Ballaststoffe. Ja, und davon haben wir ja auch noch viel zu wenig. Es macht satt und baut Muskeln auf. Und ich spare mir diese teuren Whey-Pulver, die mit Süßstoff, mit künstlichen Vitaminen aufgepeppt sind und wie wir wissen, ja auch noch Mineralölrückstände haben, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Also, das kommt mir nicht ins Haus.
Okay, nach dieser Werbesendung für einen Smoothie kann ich ja gar nicht anders, als das selber mal auszuprobieren.
Ja,
ich bin ja durchaus bereit.
Sie haben doch auch einen Sohn, ne?
Ja, zwei.
Zwei, genau. Ja. Und denen das vielleicht mal vorschlagen, weil Männer...
Die haben beide Vegetarierinnen als Freundinnen und deswegen leben die ja sehr viel gesünder, als sie bei mir wahrscheinlich groß geworden sind.
Dann passt
sind.
Der Smoothie ja auch bei denen.
Außerdem, mein einer Sohn, der hört das immer auf dem Weg zur Arbeit, hat er mir erzählt, das sei ein bisschen so, als würde er bei Mama am Küchentisch sitzen.
Ja.
Das finde ich sehr schön, dass er das gerne anhört. Ja. Ja, das ist schön.
Die Gesundheit der Söhne wird gleich mit verbessert.
Ja, ja.
Tun Sie das denn auch, was wir hier sagen? Ihre Söhne?
Ja, die haben zum Beispiel jetzt immer Nüsse im Haus. Und nicht nur im Haus, sie essen sie auch.
Ah, super.
Ja, ja, das ist alles wunderbar.
Klasse.
Ja, schön, dass wir heute euch wieder helfen konnten. Schreibt uns gerne, wir freuen uns. Und wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann schaut einfach. Wir sind auf allen gängigen Plattformen zu finden, auf YouTube zu sehen. Und freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks bekommen wollt, dann folgt mir bei Insta und Facebook @drmatthiasriedel oder meldet euch für den Newsletter an auf myfooddoctor.de. Wir sehen uns.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen. Podcast von Funke.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.